Detektor FM. Zurück zum Thema.
In 14 Tagen geht es los. Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt. Die Nationen der ganzen Welt treffen dort aufeinander und die Fans feiern ein friedliches Fußballfest. Sportliche Großereignisse wie die WM bringen die Menschen einander näher. Das zumindest wird gern behauptet. Aber ist das wirklich so? Studien scheinen leider ein anderes Bild zu zeichnen. Und darüber sprechen wir jetzt mit Andreas Zick, Professor an der Universität Bielefeld. Schönen guten Tag, Herr Zick.
Guten Tag.
Eine Fußball-WM bringt die Menschen einander näher. Das hofft man zumindest immer und baut Vorurteile ab. Stimmt das denn?
Ja, das stimmt zum Teil. Zum großen Teil stimmt es aber leider auch nicht. Also ich will jetzt nicht irgendwie das Spielverderber sein, aber wir haben das mal untersucht während der Fußball-WM 2006 und da zeigt sich, es gibt so kurzfristige Effekte, da ist alles freundlich, wir begegnen den fremden Menschen aus anderen Ländern freundlicher, aber der große Effekt, den wir als Vorurteilsforscher uns erhofft hatten, dass die Fremdenfeindlichkeit weiter runtergeht, hat sich leider nicht eingestellt.
Nun, wenn man als Laie darüber nachdenkt, dann könnte man ja schon annehmen, dass wenn ein Deutscher und ein Niederländer jetzt zum Beispiel, die zusammen im Stadion mitfiebern und vielleicht ein Bierchen trinken, danach doch einen Draht zueinander gefunden haben. Leisten Sportevents das dann wohl doch nicht?
Doch, sie leisten es. Natürlich, also ich berichte einen groben Trend, den wir beobachten in der Fremdenfeindlichkeit. Das muss man auch sehr ernst nehmen. Das Problem ist, kurzfristige Kontakte haben oft kurzfristige Effekte, halten nicht lange an. Wenn Sie überlegen, wie viele Millionen Deutsche jedes Jahr in Urlaub fahren und interkulturelle Kontakte haben und dann im Vergleich zu anderen Ländern aber die Vorurteile stark geprägt sind. Nein, solche Kontakte, die brauchen eine bestimmte Rahmenbedingung. Man muss die auch so wahrnehmen. Das Problem beim Fußball ist leider, bei einigen Menschen ist es eben dann doch verbunden mit so einem gesteigerten Nationalismus.
Das heißt, Sport oder auch das Fanwesen im Sport als Hort geradezu für Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit,
kann man das so verstehen? Ja, zum Teil ist das tatsächlich so. Das macht uns ja Probleme. Also jetzt bin ich ein Sozialpsychologe und wir beschäftigen uns mehr mit Problemen. Sport ist immer eine Möglichkeit der Begegnung. Sport hat eine wahnsinnig starke integrative Qualität. Sport hilft, Vorurteile zu reduzieren, aber nicht einfach so. Das muss man programmatisch und strategisch durchführen. Das wissen wir aus ziemlich vielen Fanprojekten. Sind ungeheuer wichtig, haben positive Effekte. Man muss aber Bedingungen einhalten. Die Begegnung an sich, der Sport an sich, hat erstmal nicht den Effekt.
Sie haben gerade gesagt, dass gerade im Sport so eine Tendenz gibt, dass man einen übersteigerten Nationalismus sich so ein bisschen den auslebt. Was mich vielleicht doch nochmal interessieren würde, ist Nationalismus denn automatisch immer gleich Fremdenfeindlichkeit?
Nicht unbedingt. Also es gibt auch patriotische Varianten, die mit Fremdenfeindlichkeit verbunden sind. Das Problem in Deutschland ist, wir haben so einen leichtfertigen Nationalstolz. Ein Nationalstolz, der darauf baut, dass wir uns wahrnehmen als so eine homogene Kultur. Kulturell homogene Gemeinschaft, der führt zur Fremdenfeindlichkeit. Das haben nicht alle Menschen. Also ich will nicht pauschal über die Deutschen jetzt hinwegreden, aber wir sehen halt eben aus den Studien, dass der Nationalstolz, stolz darauf, Deutscher zu sein, so leicht mit Abgrenzungen und Vorurteilen einhergeht. Und das basiert eben darauf, dass mit dem verbunden wir so eine Vorstellung haben, wir sind alle gleich, wir sind die Deutschen, wir sind eine homogene Kulturnation. Also ich denke, wenn man Vorurteile reduzieren will, dann müssen wir diesen Gedanken eines Nationalstolzes verbinden mit dem Glauben daran, dass auch kulturelle Vielfalt ein Gewinn für Deutschland ist.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, denn andere Länder haben ja wirklich nicht so ein Problem mit ihrem Nationalstolz. Muss man das wirklich immer nur mit dem Blick auf die deutsche Vergangenheit betrachten? Bleibt es eben hier schwierig, Fahnen zu schwenken, auch wenn es nur fröhliches Feiern bei Fußball ist?
Ja, es wird ja immer wieder der Veränderungsversuch gemacht und ich glaube, bei der Fußball-WM hat für mich der Bundespräsident Köhler damals das schönste Bild in den Raum geworfen. Er hat gesagt, ob er sich daran freut oder ob das dieser Euphorie an den vielen Fahnen und ob das nicht ein übersteigerter Nationalstolz ist. Und er hat einen glänzenden Satz gesagt. Er hat gesagt, er freut sich nur, dass er nicht mehr der Einzige ist, der mit Fahnen herumfährt. Das ist so eine Ebene, auf der man, glaube ich, so merkt, dieser Nationalstolz verändert sich. Der deutsche Nationalstolz steht in der historischen Tradition, das ist eben nicht leicht wegzukriegen. Das ist bei anderen Ländern aber auch so. Also wir sehen zum Beispiel aus unseren Studien, in osteuropäischen Ländern ist der Nationalismus, der Nationalstolz durchaus vergleichbar auch mit dem deutschen und geht da auch mit starken Ausgrenzung einher. Man toleriert halt eine Zeit lang über den Sportevent, dass alles bunt und vielfältig ist, aber das bleibt nicht haften in einer neuen Konzeption von Identität.
Wie würde denn eine gesunde Ausprägung, sage ich jetzt mal, von Nationalstolz aussehen? Also wo müsste man da Grenzen ziehen vielleicht auch?
Ja, das ist im Grunde genommen das, was wir ja ständig eintrainieren und was sich in der Demokratie als das wichtigste Instrument erhalten hat, nämlich ein Stolz auf die Geschichte, ein Stolz auf die Verfassung. In Deutschland ist auch der Stolz darauf, ein so hoch integratives Land für kulturell sehr unterschiedliche Gruppen zu sein, gar nicht ein Teil unserer Identität. Also man ist gar nicht stolz darauf, dass so viele verschiedene Kulturen hier leben, dass wir friedlich miteinander leben. Das sind so die Grundlagen für einen gesunden Stolz. Das ist ein Stolz darauf, in Kommunen zu leben, die Anforderungen schaffen, die Anforderungen Krisen bewältigen können. Also es ist ein runtergehängter, kleiner Stolz auf eine Mitgliedschaft zu einer Gemeinschaft.
Sie befragen seit 2002 jedes Jahr ca. 2000 Deutsche zum Thema Fremdenfeindlichkeit. Was haben Sie denn da über die Jahre für Entwicklungen beobachtet?
Ja, zum einen beobachten wir durchaus positive Entwicklungen. Also wenn man sich etwa so die Fremdenfeindlichkeit und so weiter anguckt, dann gibt es da positive Entwicklungen. Wir haben im Bereich Antisemitismus beobachtet, positive, stabile Entwicklung. Also was wir da tun, ist, wir beobachten die Einstellung der Bundesbürger gegenüber ganz verschiedenen Gruppen. Gruppen, die wir als Minderheiten oder schwache Gruppen bezeichnen. Es gibt allerdings auch in schwerwiegende Probleme, wenn man das bemisst an den Vorurteilen. Zum Beispiel die Feindseligkeit gegenüber Muslimen, dem Islam, sehr hoch ausgeprägt. Die Feindseligkeit gegenüber Menschen mit homosexueller Orientierung ist wieder leicht angestiegen. Und dann solche subtilen Vorurteile. Also ich habe nichts gegen Juden, aber was sie in Israel machen, so dieser sekundäre Antisemitismus, da gibt es immer wieder Anstiege. Und das gibt uns natürlich zu bedenken, jetzt gerade angesichts dieser wirtschaftlichen Krisenzeiten. Denn in Krisenzeiten kommt immer wieder die Frage von Immigration und von Solidarität auf die Agenda.
Gibt es eigentlich, wenn man jetzt Gesamtdeutschland betrachtet, in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit, gibt es da regionale oder auch örtliche Unterschiede, wenn man sich das vielleicht mal im Detail anguckt?
Ja, da gibt es deutliche Unterschiede. Wir kriegen zum Teil raus, dass ökonomisch schwierige Regionen ein höheres Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit haben. Wir kriegen heraus, dass Regionen, und das ist ein interessanter Befund, wie ich finde, Regionen, in denen rechtsextreme Parteien die 5% Hürde genommen haben, auch die Fremdenfeindlichkeit steigt bei denen, die sie gar nicht gewählt haben. Ja? Also das heißt, da wo sich so ein fremdenfeindliches Klima einnistet, da ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Fremdenfeindlichkeit ansteigt. Wir haben zum Teil Stadt-Land-Differenzen, wobei die Stadtränder ein bisschen anfälliger sind. Also da, wo Menschen massive Probleme haben und die Probleme dann auf die Fremden abschieben, ohne dass da vielleicht irgendwelche Migranten vor Ort leben. Also das bedarf überhaupt nicht irgendeines Kontaktes oder so. Wir wissen ja gerade, dass der Kontakt eben das Vorurteil reduziert.
Das finde ich tatsächlich hochinteressant. Das wäre meine nächste Frage auch gewesen, ob es diesen Zusammenhang gibt. Also, dass man zum Beispiel da, wo man mehr zu tun hat, auch mit Migranten oder Menschen fremder Kulturen, dass man dann automatisch durch das Kennenlernen ein bisschen toleranter wird.
Ja, man wird toleranter. Also interkulturelle Kontakte, egal wie, die helfen und die nützen. Und insofern müssen wir bei der WM mal überlegen, wie man diese Kontakte noch besser irgendwie als wichtige Kontakte wahrnimmt. Das ist so. Wir haben einen absolut negativen Effekt zwischen Anzahl von Ausländern, sage ich jetzt mal, also Menschen mit nicht deutschem Pass und Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Das heißt, da wo viele Menschen mit einem nicht deutschen Pass wohnen, ist die Wahrscheinlichkeit der Fremdenfeindlichkeit geringer. Das wird immer ignoriert. Da gibt es die These, entweder das Boot ist voll oder die Menschen können irgendwie zu viel Ausländer nicht ertragen. Der Zusammenhang ist da tatsächlich null und nichtig. Es gibt ein bisschen was. Man findet heraus, in Belgien gibt es eine Langzeitstudie, die zeigt, da wo sehr wenig Menschen mit anderer kultureller Herkunft leben und dann kommen auf einmal viele Menschen dazu, dann haben die Rechtsextremisten Gewinne. Die verschwinden aber auch relativ schnell. Also die Kunst besteht immer darin, diese interkulturellen Kontakte und diese Vielfalt positiv zu nutzen, sie als legitim zu betrachten und auch eine Situation zu schaffen, wo wir uns auf gleicher Augenhöhe begegnen. Also nicht als Minder und Mehrheit, sondern einfach als unterschiedliche Gruppen.
Um vielleicht ein Fazit zu ziehen, kann man denn sagen, dass wir tendenziell doch auf dem Weg in eine offenere und tolerantere Gesellschaft sind? Und falls ja, helfen Events wie die Fußball-WM dabei?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir auf eine offene Gesellschaft zusteuern bei allen Problemen, die wir immer wieder analysieren. Da sind wir in der Verantwortung, immer wieder zu gucken, dass Menschen nicht ausgegrenzt werden, unnötigerweise. Aber wir sind auf dem Weg zu einer offenen Gesellschaft und das muss man einfach historisch betrachten. Ne? Seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich in Deutschland tatsächlich viel getan. Darf man nie vergessen. Fußball-Events, also solche Sport-Events wie die WM, sind erstmal klasse für alle Menschen überall auf der Welt. Das ist ja das, also das befriedigt einfach ein riesiges Bedürfnis. Es macht da Spaß. Ich glaube, man kann es, das lernen wir aus den Fanprojekten, diese Begegnung viel besser nutzen. Ja, indem man nicht politische Sonntagsreden darüber hält, sondern indem man solche Fanbegegnungen durch geeignete Projekte und so weiter steuert, gut strukturiert, da vielleicht auch mal im Nachhinein die Kontakte versucht, stabil zu bekommen und so weiter. Da haben wir viel gelernt in den letzten Jahren.
Sagt Andreas Zick, er ist Professor an der Fakultät für Erziehungswissenschaft in Bielefeld und beschäftigt sich mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit. Danke, Herr Zick.
Ja, ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.